wieder Zeit für KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Und wir begrüßen Sie zu unserer Sendung. In den Sommermonaten richten sich ja viele Blicke in die Ferne. Der Urlaub lockt, aber der Lockdown wird wohl nicht alles zulassen.
Trotzdem hat unser Blick heute einen weiten Horizont. Zwei Vertreter des Gustav-Adolf-Werkes sind bei uns zu Gast und wir wollen mit ihnen zusammen gedanklich in die weite Welt reisen und sind gespannt auf die Eindrücke, die sie mitgebracht haben.
Ja, wir unterhalten uns heute mit Hans-Hermann Schmidt und mit Dietrich Schneider. Für beide ist das Gustav-Adolf-Werk eine Herzensangelegenheit. Erstmal an Sie ein herzliches Willkommen bei KR55.
Danke, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
Vielen Dank, wir freuen uns. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass wir etwas von unserer Erfahrung erzählen dürfen.
Am Mikrofon sind für Sie Thomas Schiplow
und Antje Thielking. Und wie immer in den letzten Monaten Corona-bedingt konnten wir diese Sendung leider nicht im Studio aufnehmen. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns zu Gast sind zwei Mitglieder aus dem Vorstand des Gustav-Adolf-Werkes, Herr Schmidt und Herr Schneider.
Höre ich den Namen Gustav Adolf, denke ich erstmal an Schweden. Passt das zusammen?
Passt sehr gut zusammen, ist schon richtig, weil das Gustav-Adolf-Werk benannt ist nach König Gustav Adolf II. Von Schweden, der ja in den 30-jährigen Krieg eingegriffen hat. Das wird von manchen auch negativ gesehen. Die wollen das nicht so gerne. Warum ein Kriegsherr? Warum jemand, der in kriegerischen Zeiten was gemacht hat? Aber ich denke, wichtig ist, und das ist das, was mich daran überzeugt hat, Gustav Adolf II. Hat in den 30-jährigen Krieg eingegriffen und Menschen, die evangelisch glauben wollten, davor bewahrt, dass sie eben zwangsrekatholisiert worden sind. Denn man muss sagen, wenn Gustav Adolf II. Nicht eingegriffen hätten, wäre Wallenstein auch bis nach Berlin gekommen und dann wäre auch ganz Norddeutschland quasi wieder rekatholisiert worden. Und das wusste man 200 Jahre später, 1832 immer noch. Und da haben dann Bürger der Stadt Leipzig, weil er da ja in Lützen gefallen war, gesagt, wir wollen ihm ein Denkmal errichten. Und da komme ich jetzt zu dem, weshalb ich das Gustav Adolf-Werk liebe, weil sie dann nämlich gesagt haben, und der braucht kein Denkmal aus Stein und Eisen. Das ist gar nicht wichtig, dass eben wer weiß, was für ein großes Denkmal. Viel wichtiger ist, dass es lebendige evangelische Gemeinden gibt, die in Gebieten, wo sie kleine Minderheiten sind, doch frei und offen leben können für ihren Glauben. Und dass man sich dafür eingesetzt hat und gesagt hat, das, was wir machen, ist eben nicht ein Stein oder ein steinernes Denkmal oder ein eisernes Denkmal, sondern wirklich etwas, dass wir kleinen Gemeinden helfen, frei und offen leben zu können, kleine Kirchen zu bauen, ihre Schulen zu unterhalten, Menschen dazu auszubilden, Pfarrer zu sein, dass das gefördert wird. Und das tut das Gustav-Adolf-Werk bis heute.
Heißt das, dass der Hauptsitz immer noch in Leipzig ist?
Er ist wieder dort. Er war es in gewisser Weise schon die ganze Zeit, auch in der DDR-Zeit noch. Aber das war natürlich schwierig. Die westlichen Gruppen, so habe ich das auch kennengelernt, weil ich als Vikar dann auch mal in der Westzentrale kurz sein durfte, in meinem sogenannten Sondervikariat, die haben sich damals auf Kassel geeinigt. Aber das war ganz bewusst eine Übergangslösung, um möglichst dicht auch an der Grenze zur ehemaligen DDR zu sein und die Verbindung eben auch immer weiter mit Leipzig zu halten. Aber die Westkirchen hatten dann eben praktisch in Kassel ihre Zentrale. In Leipzig ist sie für die DDR immer geblieben. Und das Gustav-Adolf-Werk ist das erste, soweit ich weiß, das erste Werk der evangelischen Kirche, was seinen Sitz auch wieder nach Leipzig, also praktisch in die ehemalige DDR zurückversetzt hat. Dass also das jetzt für alle eben auch wieder Leipzig ist.
Und 1832 ist dann das Gründungsjahr?
1832 ist das Gründungsjahr für das Gustav-Adolf-Werk insgesamt. In Oldenburg hat es 12 Jahre länger gedauert, darum kommen wir jetzt zu 177, weil in Oldenburg, oder ich weiß ja nicht, wer das, da kann die Namen jetzt nicht alle ganz genau sagen, aber weil die damals noch etwas länger Zeit gebraucht haben, der Superintendent Böckel hat das damals dann in seiner Aufruf für Oldenburg damit erklärt, dass man sich erstmal noch auch um Hamburg, um die Not, die dort gewesen ist, weil es dort eine Katastrophe gegeben hatte, dass man sich dafür eingesetzt hat und dann hat man sich eben dem auch zugewendet. 1832 in Leipzig hat es angefangen und dann ist hinzugekommen, das muss man schon auch sehen, Oldenburg, die ganze deutsche evangelische Kirche war ja ganz aufgespalten in ganz viele verschiedene kleine Kirchen in diesen jeweiligen kleinen Fürstentümer, die dann auch noch unterschiedliche Konfessionen hatten, ob sie Lutheraner waren oder Reformierte oder Unierte. Die hatten miteinander relativ wenig zu tun. Und darum hat es dann noch einen zweiten Impuls gebraucht, der kommt aus Frankfurt, ein Zimmermann, der hat dort dafür gesorgt, dass er auch nochmal einen Aufruf in den Zeitungen gemacht hat, dafür sich einzusetzen. Und dann ist das eben auch in Oldenburg angekommen, 12 Jahre später. Und das ist etwas, was mich an dem Gustav Adolf Werk eben auch anspricht und eigentlich überzeugt hat, dass es eben dann eine Bewegung gewesen ist, wo eben nicht Kirche oder Pastoren sagen, wir machen das jetzt so, sondern Bürger der Stadt. Und deswegen ist unser Gründungsdatum am 9. Mai 1844 auch im Oldenburger Rathaus. Das heißt, Bürger der Stadt haben das Gustav-Adolf-Werk als etwas, wo sie gesagt haben, und wir wollen uns für kleine evangelische Kirchen eben auch einsetzen. Und das gründen wir ganz bewusst als etwas, als Zivilgesellschaft, die eben hier jetzt ja eigentlich auch eine Mehrheit ist, hier in unserer Stadt, und machen das für alle Bürger und wollen damit alle einladen, mitzumachen.
Und wie sieht das Gustav-Adolf-Werk heute aus?
Heute ist es eben ein freier Verein immer noch. Jeder von uns kann Mitglied werden, wer das möchte. Aber es ist gleichzeitig auch Werk der Kirche. Das ist leider auch ein bisschen Teil der unsäglichen Geschichte des Dritten Reiches, weil da ja alle Vereine dicht gemacht wurden, wenn sie nicht gleichgeschaltet wurden. Das heißt, die einzige Möglichkeit, sich als Verein zu retten, war unter das Dach der Kirche zu fliehen. Und deswegen sind wir heute eben gleichzeitig Werk der Kirche, haben also eine sehr enge Verbindung mit unserer Kirche und sind gleichzeitig aber auch in vielen Organisationsformen ein freier Verein. Das heißt, dass wir immer noch gerne Leute, die sich engagieren mögen in dieser Arbeit für die evangelische Diaspora, sich eben mit einsetzen mögen, dass wir die mit dazu kriegen und es eben nicht rein nur als praktisch eine Arbeitsform oder ein Werk, ein Teil der verfassten Kirche machen, wo das dann halt praktisch festgelegt wird und dann macht das jemand. Aber es ist so, wir wollen diese Verbindung auch nicht einfach weghaben. Es ist so, dass zum Beispiel hier in Oldenburg bei uns auch der für Werke, Einrichtungen zuständig ist, macht jetzt bei uns der Bischof offiziell in den Vorstand auch immer kommen kann. Das heißt, dass er dazugehört und er wird eingeladen. Er muss nicht immer kommen, ist klar, aber er gehört eben dazu. Und die EKD entsendet auch immer in unsere Mitgliederversammlung für das Gesamtwerk in ganz Deutschland eben auch immer jemanden, der uns da begleitet und unterstützt uns auch, dass wir diese Zentrale in Leipzig eben auch haben können, die für uns ja diese Arbeit begleitet und vor allen Dingen die ganze Korrespondenz und auch die ganze Verwaltung der Gelder, damit unsere Partnerkirchen dann eben die Mittel auch kriegen können, die wir für sie gesammelt haben, die das für uns organisieren und machen. Wichtig ist, als vielleicht als Geist, dass es im Grunde der EKD auch insgesamt wichtig ist, dass sie sagt, und unser Diaspora-Werk ist das Gustav-Adolf-Werk. Das heißt, alle Arbeit mit den Diaspora-Gemeinden läuft eben auch über das Gustav-Adolf-Werk.
Wie sieht denn das Leitbild vom Gustav-Adolf-Werk aus? So das Credo?
Das Credo ist, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist an des Glaubens Genossen. Und das heißt, wir wollen anfangen mit unseren evangelischen Partnern, die in der Minderheit leben, und wollen die unterstützen, dass sie in ihrem Land ihren evangelischen Glauben frei und offen leben können und eben auch Menschen einladen können und eben auch in einen Dialog mit der Mehrheit in ihrem Land kommen können, ohne Angst haben zu müssen.
Eben noch eine Frage zu Oldenburg. Wie viele Mitglieder haben Sie hier? Können Sie das ungefähr?
In Oldenburg haben wir 96 Mitglieder ungefähr. Das sind 20 Kirchengemeinden oder 25 Kirchengemeinden und Kirchenkreis und dann Einzelmitglieder.
Sie sind bei KR55, dem Kirchenradio über Oldenburg 1. Wir sprechen mit Herrn Schmidt und Herrn Schneider vom ältesten evangelischen Hilfswerk, dem Gustav-Adolf-Werk.
Herr Schneider hat uns schon einiges erzählt, auch schon gesagt, seit 177 Jahren unterstützt diese Hilfsorganisation evangelischen Gemeinden in der ganzen Welt. Nun wollen wir mal genauer hingucken und hören, welche Projekte gibt es denn aktuell? Welche liegen Ihnen gerade am Herzen? Herr Schmidt, mögen Sie mal beginnen und von einem Projekt erzählen.
Ja, zum Beispiel ein Projekt läuft in der griechischen Gemeinde Volos. Die kümmern sich auch besonders um Flüchtlinge um Flüchtlinge zu betreuen, benötigt man Geld. Die Kirche hat sehr viele Aktivitäten dort entwickelt, unter anderem auch ein interessantes Projekt, nämlich ein grünes Projekt, was auch bei uns in Deutschland immer interessanter wird. Sie haben nämlich auf die Kirchendächer, die verfügbar waren, überall Sonnenkollektoren draufgestellt. Und diese Sonnenkollektoren bringen so viel Strom, dass die Kirche diesen Strom gar nicht alles abnehmen kann, sondern diesen Strom heute an die Gemeinde Wohlers verkauft und damit Einnahmen generiert. Mit diesen Einnahmen wiederum können sie jetzt ihre Flüchtlingsarbeit unterstützen, die nun schon seit mehreren Jahren sehr intensiv betrieben wird, unter anderem eben nicht gerade nur in Wohlers, sondern vor allen Dingen auch in der Stadt Thessaloniki. Und dieses Projekt ist gut eingeschlagen und wird auch weiterhin ausgebaut. Und die Ideen, die diese Kirchengemeinde Wohlers aufgegriffen hat, meine ich, können wir auch wiederum anderen Kirchengemeinden in anderen Ländern zur Verfügung stellen, um sich Gedanken zu machen, wie können wir denn was tun, um attraktiv zu sein und auch, wie können wir uns überhaupt finanzieren, damit wir nicht nur abhängig sind von Außenspenden, die vielleicht nur spärlich eingehen, was ja für ein Land wie Griechenland üblich ist.
Wenn ich denn nun als interessierte Bürgerin und Zuhörerin denke, oh, das Projekt interessiert mich und ich möchte, dass mein Geld genau dahin geht, wie funktioniert das denn? Wenn ich Ihnen eine Spende überweise im Gustav-Adolf-Werk, kann ich das einem bestimmten Projekt zuordnen oder geht das in einen großen Topf? Wie viel von dem großen Topf geht dann in Verwaltungsarbeit? Also wie transparent ist der Weg von mir bis nach Thessaloniki?
Also ja, bis nach Thessaloniki. Also es geht auf jeden Fall, dass konkret für ein Projekt gespendet wird und das wird dann auch zweckgebunden an dieses Projekt weitergeleitet. Das würden wir von Oldenburg einnehmen und über Leipzig dann auch dorthin geben. Es ist natürlich so, dass wir versuchen zu kommunizieren, dass wir jedes Jahr einen Projektkatalog haben mit ganz vielen Projekten, die unsere Partnerkirchen uns vorgegeben haben. Weil dieser Projektkatalog wird für jemanden, der aus Außenstelle dazukommt, vielleicht auch erstmal ein bisschen schwierig sein, aber es ist einfach etwas, was für Leute, die sich für Länder interessieren, auch schön ist, weil man dort überall die Daten der Kirchen hat, wenn man vor Ort also irgendwo auch mal einen Besuch machen will. Die freuen sich immer auch über Kontakte. Und dann ist es so, dass wir diesen Projektkatalog so aufgestaltet haben, dass wir eben sagen, wir wollen unseren Partnerkirchen nicht vorgeben, wo sie was machen, sondern wir sagen, wir geben euch eine gewisse Rahmensumme nach unseren Erfahrungen vor und sagen, so und so viel 1.000 Euro könnt ihr Projekte einreichen und dann müsst ihr nicht unbedingt die Projekte nehmen, wo das Leute sind, die sowieso, wer weiß, wie gute Kontakte nach Deutschland haben und sollen da jemanden kennen und dort jemanden kennen und dann irgendwie für sich halt dadurch auch Gelder besorgen können, sondern ihr könnt auch Projekte nehmen von Gemeinden, wo die Gemeindearbeit vielleicht ganz toll ist in Slowenien, aber der Pfarrer hat nie Deutsch gelernt, hat keine deutschen Freunde, kriegt deswegen von hier aus praktisch sowieso nie irgendwelche Gelder, aber er macht eine für die Kirche ganz tolle Arbeit und wir sagen dann, dieses Projekt unterstützen wir dann auch und sammeln dafür Geld. Und dieser Projektkatalog ist so angelegt, dass wir wirklich über ein Jahr dafür sammeln und am Ende des Jahres wird das Geld an unsere Partnerkirchen dann weitergegeben, wenn wir wirklich auch alles gesammelt haben. Wenn wir das nicht sammeln, können wir das nicht geben.
Wer entscheidet denn, wie so ein Projekt in den Katalog kommt? Gibt es da eine Versammlung oder macht das den Vorstand oder wie läuft das?
Der Vorstand, also ich bin quasi abgeordnet mit Frau Beutin, das ist die Leiterin unserer Frauenarbeit, dass ich Oldenburg in unserer Gesamtversammlung repräsentiere. Und da stimmen wir jedes Jahr auch über diesen Projektkatalog ab. Aber es ist eben so, wir sagen das unseren Partnerkirchen nicht, sondern wir sagen, ihr dürft entscheiden, welche Projekte ihr da reinhaben wollt. Und dann nehmen wir die auch mit auf. Das ist auch etwas, was uns hilft in der Verwaltung der Spendengelder, weil wir ja nicht jemanden hinschicken können. Also wenn wir jetzt für jedes Projekt, dann ob das nach Griechenland ist oder nach Venezuela oder Slowenien oder irgendwo, wenn wir da jedes Mal jemanden hinschicken müssten, um zu kontrollieren, wie dieses Projekt gelaufen ist und ob das auch wirklich alles richtig gemacht ist, würden wir viel zu viel Geld ausgeben, um diese Verwaltung zu machen. Deswegen verlassen wir uns da auch auf die Zusammenarbeit mit den Partnerkirchen vor Ort. Das heißt, die Gemeinden kriegen das Geld über ihre Kirchenleitung und die Kirchenleitung kontrolliert natürlich auch, ob das Geld so eingesetzt wird und meldet, sie müssen dann auch zurückmelden, das und das haben wir gemacht, über ihre Kirchenleitung an Leipzig.
Also kann ich als Spenderin sagen, eine Zahl, meine 100 Euro, die ich geben möchte, kommen auch als 100 Euro in Venezuela oder Thessaloniki an? Ist das so?
Ja, ist so. Wobei es allerdings so auch ist, dass ich jetzt zum Beispiel sagen muss, wenn wir jetzt in Oldenburg zum Beispiel unsere Kollekten sammeln, weil wir Rogate, unser Jahresfest hatten, da haben wir für Venezuela gesammelt. Aber wir haben in der Solidarität mit unseren Hauptgruppen gesagt, wir sammeln das Geld, was wir in diesem Jahr sammeln, die 8.000, die wir uns vorgenommen haben, 4.000 für Venezuela, die gehen auch auf jeden Fall dahin, und 4.000 für die Gesamterfüllung des Projektkataloges. Also wir sammeln schon auch so eine Kollekte, auch für den Gesamtkatalog. Aber wenn jetzt jemand uns mit dem ausdrücklichen Wunsch, das ist für Venezuela, das Geld gibt, dann geht es auch zweckgebunden für Venezuela nach Venezuela.
Einen kleinen Blick haben wir diesen Projektkatalog jetzt im Vorfeld geworfen, und es fällt auf, dass es zwei Kontinente gibt, die nicht auftauchen. Das ist einmal Afrika und das ist einmal Asien. Ist da die evangelische Kirche noch weniger repräsentiert oder sind die gut versorgt oder warum gehen dort keine Projekte hin?
Das ist eine historische Entwicklung, die einfach damit zusammenhängt, dass in Gesamteuropa, in Asien sind wir dann doch, weil wir über Russland bis nach Vladivostok ja sowieso mit drin haben. Also Asienstück ist sowieso mit drin. Und Asien ist jetzt neuerdings ein bisschen drin, weil die EKD uns gebeten hat, in diese Krise für Syrien und Libanon und für die kleinen evangelischen Kirchen dort auch mit einzutreten. Aber von der alten Geschichte her ist es so, ich hatte ja schon mal eben gesagt, dass das Gustav-Adolf-Werk für die alten historischen Diaspora-Kirchen da ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass es da alte Kirchen gibt, die genauso alt sind wie wir oder älter. Also die in Rumänien zum Beispiel, die Kirche der Siebenbürger Sachsen, ist in der Reformationszeit genauso entstanden wie die evangelische Kirche in Deutschland und ist eine alte, aber jetzt natürlich eine kleine Kirche. Und die lateinamerikanischen Kirchen sind oft über deutsche Auslandsgemeinden entstanden. Und die haben keine Verbindung zu Deutschland, zur EKD, über eine Missionsgesellschaft. In Afrika oder Asien sind überall Missionsgesellschaften, okay, und diese Missionsgesellschaften halten die Verbindung natürlich auch mit ihren Partnerkirchen und machen diese Partnerarbeit eben dann auch wieder in Verbindung mit der EKD für Afrika, für Asien. Und wir arbeiten auch im Gustav-Adolf-Werk in manchen Sachen, wo praktisch wie man helfen kann, wo Sachen gemeinsam abgesprochen werden, natürlich auch mit der Hermannsburger Mission oder Missionswerken und sowas auch zusammen. Aber die haben praktisch ihren Bereich und wir haben unseren Bereich. Dieser Diaspora-Bereich ist eben jetzt diese Kirchen, ganz Lateinamerika und eben ganz Europa, einschließlich Russlands.
Also unser Blick geht ja jetzt sehr stark in den Nahen Osten, hatten Sie eben genannt, Syrien zum Beispiel, Libanon. Was gibt es da ein schönes Projekt, wo Sie mal uns noch kurz was zu vorstellen können? Ein ganz konkretes Beispiel, zum Beispiel in Syrien. Ist ja erstmal überraschend zu hören. Aha, was gibt es da für ein Projekt, was Sie gerade...
Die evangelische Kirche in Syrien setzt sich eben auch sehr ein, weil sie noch da bleiben will. Und das finde ich ist immer etwas, was ich ja fantastisch finde, wenn Menschen eben nicht fliehen vor dem Elend, so lange Krieg. Und ich kann alle Menschen verstehen, die dann sagen, da will ich raus, da will ich weg, da will ich auch gar keinen Mal bleiben. Wir wollen da bleiben und wir feiern Gottesdienst und wir bemühen uns, das finde ich ist eben ganz erstaunlich bei diesen kleinen Kirchen oft, wirklich soziale Arbeit zu tun, also ein Krankenhaus zu unterhalten und sich dafür einzusetzen oder eben auch eine Schule und diese Arbeit dann zu unterstützen, dass das für die Menschen dort gemacht wird. Und in Syrien zum Beispiel auch gerade von der kleinen evangelischen Kirche eine Schule, wo eben der kleinere Teil der Schüler nur Christen sind, dann ganz viele Muslime, aber was vielleicht doch auch mit dazu führt, dass es doch eher auch Versöhnung gibt, dass man erkennt, das sind eben nicht nur die Ungläubigen und Bösen oder so, sondern dass es zu Versöhnung kommen kann.
Nun hat Handeln immer zwei Seiten. Es kann Projekte geben, die gelungen sind. Wir hörten von dem aus Griechenland. Nun in einem Krisenland wie Syrien, einem Kriegsland, ein Projekt zu starten, durchzuführen, kann ja auch nicht unbedingt zum Erfolg führen, man muss auch Misserfolg einplanen. Gibt es so etwas, dass Sie sagen können, das war mal eine Idee, die ist nicht so gut gelaufen? Oder gelingen eigentlich alle Projekte?
Nein, es gelingen nicht alle Projekte, das denke ich schon. Dass, und vor allen Dingen... ich denke, er sagt immer, sie gelingen auf jeden Fall nicht immer und auf Dauer. Ich habe meistens den Eindruck, dass sie zuerst einmal schon etwas bringen, weil das Gustav-Adolf-Werk eben kein Projekt aus der Erde stammt. Nicht ganz, wir machen ein großes Projekt, sondern die uns vorgegebenen Projekte sind ja zu einem Teil von den Kirchen dort auch schon finanziert, sind also Projekte, die die machen und die laufende Zeit. Aber es kann natürlich immer wieder passieren und passiert immer in jeder Gemeindearbeit, dass man irgendwann auch mal sagt, und das ist jetzt zu Ende. Also ich weiß, dass mich ein Projekt in Rumänien sehr fasziniert hat, die Hoffnung für das Apfeltal, Czobok, also ein Pfarrer-Ehepaar, das dort ein Kinderheim aufgebaut hat, um eben also auch quasi der ungarischen Minderheit ein bisschen zu helfen, dass sie in dem Rumänien, das alle romanisieren wollte, also alles ganz auf Rumänien umstellen, helfen konnte in den abgelegenen Tälern, dass sie eine gute Ausbildung gekriegt haben, dass sie dort leben konnten. Und das hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert. Da haben sich enorm viel auch unsere Frauenarbeit für eingesetzt, dass das unterstützt worden ist. Und da sind viele Kinder durchgelaufen, die da ihre Ausbildung gekriegt haben und die jetzt dann auch für ihre Kirche und auch für ihr Land Gutes getan haben. Aber irgendwann ist das dann auch mal wieder ausgelaufen, ist genau, jetzt eben nicht mehr so. Das gibt es schon. Das ist jetzt also nicht mehr so groß. Es gibt es immer noch, aber es ist eben jetzt viel, viel kleiner und auch nicht mehr so dringend notwendig in der Unterstützung. Das gibt es schon.
Also Sie justieren auch nach.
Sie schauen immer wieder hin. Wir schauen es hier nach, genau.
Sie sind bei Kaja 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast sind Hans-Hermann Schmidt und Dietrich Schneider vom evangelischen Gustav-Adolf-Werk.
Wir haben schon gehört, die Projekte sind vielfältig in vielen verschiedenen Ländern. Und wie viele Hilfsorganisationen suchen auch Sie Freiwillige ja zur Mitarbeit. Nun haben Sie die Chance zu einem Werbeblock, Herr Schneider und Herr Schmidt. Wieso soll man denn zu Ihnen kommen? Was macht das Gustav-Adolf-Werk attraktiv für eine Mitarbeit?
Also mich hat es angesprochen und das hat mich begeistert, als ich es kenne, weil man einfach Begegnungen hat mit Menschen aus der Diaspora und erlebt, wie Menschen, die ja viel weniger Mittel als wir haben, trotzdem eine fantastische Gemeindearbeit machen. Und diese Menschen haben mich einfach überzeugt und angesprochen, sodass ich im Grunde genommen auch in meinem Urlaub dann manchmal da Urlaub gemacht habe, Leute zu besuchen und da eben hinzufahren und diese Kontakte zu halten, worüber die sich auch freuen, weshalb ich auch immer wieder Reklame mache. Wenn man in Länder fährt, wo es eben kleine evangelische Kirchen gibt, die in der Minderheit sind, ist doch mal auf sich zu nehmen, zu gucken, ob nicht vielleicht doch in der Nähe eine kleine Gemeinde ist, weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man dahin geht, als Ausländer und Fremder hinkommt, wird man freundlich aufgenommen und hat eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, Menschen zu begegnen, die sich freuen, dass sie wahrgenommen werden. Weil das ist das große Thema, denke ich, weshalb wir ja im Grunde auch vom Gustav-Adolf-Werk sagen, wir machen Menschenrechtsarbeit. Minderheiten stehen immer in der Gefahr, sich zurückzuziehen, weil sie so klein sind, dass sie immer übersehen werden und dann zieht man sich immer noch weiter zurück und verkapselt sich immer mehr in sich und hat dann praktisch eine feindliche Einstellung allen gegenüber. Und wenn man dann wahrgenommen wird, merkt, ich werde wahrgenommen, ich werde wertgeschätzt, dann ist das etwas, was aufbaut und was hilft. Und insofern ist dieser Anfang bei der Minderheit, bei den Kleinen, zu sagen, da fange ich an, die unterstütze ich, dass sie dann auch wirklich mit ihrer Mehrheit ins Gespräch kommen können. Das ist etwas, was große Hilfe gibt. Ich kann mich erinnern, in einer Mitgliederversammlung von unserem Gustav-Adolf-Werk hat einmal ein Pfarrer, sind wir wieder bei Griechenland, unser kleiner evangelischer Pfarrer aus Griechenland gesagt, wenn wir uns in Deutschland treffen, dann kennt mich der Erzbischof, der griechisch-orthodoxe von Athen. Aber wenn wir uns in Athen sehen, dann kennt er mich nicht. Weil ich da praktisch völlig unbedeutend bin für ihn. Aber in Deutschland, und insofern mache ich eben auch immer Reklame, wenn ich Freunde habe in Kirchen, die Hilfsprojekte machen, dann eben noch auch Rumänien gehen, und dann natürlich oft das mit der rumänisch-orthodoxen Kirche machen, dann sage ich immer, versuch doch auch die kleine evangelische Kirche einzubinden, dass die auch ein bisschen mit wahrgenommen wird, weil das hilft denen ganz enorm, wenn die dann in Rumänien auch wahrgenommen werden. Und das kann ganz viel dazu beitragen, dass sich eben auch das Verhältnis dort entspannt, weil man dann miteinander auch da umgeht.
Wer darf denn zu Ihnen kommen?
Zu uns kommen darf jeder kommen. Wir machen auch deswegen jedes Jahr, solange es unter Corona war es jetzt nicht so gut möglich, ein Jahresfest und versuchen damit auch immer in unserer Oldenburger Kirche praktisch von Kirchenkreis zu Kirchenkreis und von Gemeinde zu Gemeinde zu wechseln, dass also jede Gemeinde theoretisch mal drankommen kann, uns einzuladen. Und wir versuchen dann auch immer mit einem anderen Land, weil wir sind ja in Oldenburg ein kleiner Teil des Gustav-Adolf-Werks, dann versuchen wir jedes Mal ein anderes Land vorzustellen und möglichst eben auch jemanden aus einem anderen Land dann als Gast zu kriegen, dass man so eine Begegnung haben kann und dass eben Menschen, die jetzt in einer Gemeinde hier in Oldenburg sind, eben auch mal jemanden aus Portugal, Spanien, Griechenland oder so eben treffen können.
Peter, ist das ein großer Reiz, auch für junge Menschen mitzumachen? Kommen Sie da an die ran? Die,
man möchte ja gerne auch an die Jugend rankommen. Nicht so, wie wir es gerne wollen. Aber wir können auch als kleine Oldenburger Hauptgruppe eben jetzt nicht einen großen Jugendaustausch oder irgendwie sowas anbieten. Das wäre natürlich schön.
Wie würden Sie denn eingesetzt, wenn sich jetzt ein junger Hörer auf den Weg macht und sagt, das finde ich ganz spannend? Genau. Was könnte er denn tun?
Er könnte sich an uns wenden und wir könnten ihn an die württembergische Hauptgruppe, die ist eine sehr große Hauptgruppe, verwenden. Die hat ein Projekt weltwärts. Und Herr Schmidt kann dazu ein bisschen was erzählen.
Und ich denke, die modernen Medien durch Videokonferenzen ermöglichen es uns jetzt, dass wir mit den ausländischen Partnerkirchen problemlos Kontakt kriegen. Und wenn wir jetzt aus deutscher Sicht gucken, dann sind unsere Kirchenmitglieder meistens ältere Mitglieder. Im Ausland sieht es genau andersrum aus. Da sind es junge Leute. Und um junge Leute und deren Bedürfnisse und Verständnis von Kirche zu vermitteln, tun wir uns natürlich wesentlich leichter, wenn wir wesentlich mehr junge Leute hätten, denn die können über die Medienkanäle Instagram, Twitter und so weiter wesentlich selbstverständlicher kommunizieren, als wir beiden das vielleicht jetzt üblicherweise gewöhnt sind.
Und Sie sind auch dort vertreten. Sie sind auch dort vertreten auf Instagram und Twitter.
Ja, das würden wir uns freuen. Da gibt es eben auch bei uns eine Gruppe, die sich speziell für diese Richtung ausgerichtet hat, um da Schwerpunkte setzen zu können. Die würde dann auch unterstützen, unter anderem von der Hauptgruppe aus Leipzig heraus. Ne?
Gibt es auch sowas wie Fortbildungsprogramme oder Begleitung, wenn jemand sich also engagiert, dass er darauf vorbereitet wird, dass er regelmäßig auch mal ein Setting findet, wo er sich austauschen kann?
Das wollte ich gerade sagen mit Württembergisch. Württembergisch hat eben mit Weltwärts ein Programm, wo Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr machen wollen, das eben auch in unseren Partnerkirchen in Lateinamerika vor allen Dingen, aber auch in Russland und verschiedenen anderen Partnerkirchen, da kann man praktisch mitarbeiten in einer Kirchengemeinde. Viele dieser Kirchengemeinden, das ist ja etwas, je größer die Kirche ist, also unsere EKD ist sehr groß, hat sie viele Sachen in Werke ausgegliedert. Also das diakonische Werk macht bei uns ja ganz viel, sodass relativ wenig Diakonie in der einzelnen Gemeinde ist. Wenn man in Partnerkirchen geht, in Lateinamerika oder in vielen anderen, da macht jede Gemeinde irgendein soziales Projekt. Das heißt, es ist meistens so, dass die einen Kindergarten haben, haben wir natürlich auch, aber eben auch sich um ein Elendsviertel oder irgendwas in der Stadt dann kümmern, was wir in diesem Jahr eben in Venezuela unterstützen. Da hat die Gemeinde in Venezuela, die hat eine Kinderheim für Kinder, Straßenkinder, die sie unterstützt und die sie versorgt. Und das kann so eine kleine Gemeinde natürlich schon im Normalfall schlecht, und dann braucht sie oft eben auch Unterstützung dafür. Und wenn Corona wieder vorbei ist, dann können eben wirklich Leute, die da mitarbeiten wollen, und das ist etwas, was Jüngere anspricht, eben in so einem Kinderheim oder in so einer Betreuung von der Schule oder sowas, in Venezuela oder Argentinien oder eben in Brasilien mitarbeiten. Das wird schon vom Gustav-Adolf-Werk gemittelt, aber da muss man darauf vorbereitet werden und da muss es Seminare geben. Und das war jetzt für die auch relativ schwierig, weil letztes Jahr mussten sie die ja dann auch alle wieder zurückholen und so. Das war dann schon ziemlich aufregend und war für die jungen Leute natürlich auch eine Enttäuschung, dass sie diese Arbeit dann so nicht machen konnten.
Weil das ist natürlich ein großer Reiz für junge Menschen, dass sie da international sich austauschen können und auch andere Ecken kennenlernen und andere Leute kennenlernen. Da kann man nur wünschen, dass das bald wieder möglich ist. Ja.
Genau.
Aber da helfen uns natürlich die modernen Medien, dass man durch Video problemlos mit diesen Personen im Ausland Kontakt aufbauen kann. Und die Erfahrung, die man hier macht oder die in einer anderen Kirchengemeinde gemacht hat, in einem anderen Land, denen vorstellt und sagt, probier das doch auch mal. Ne?
Wir sind gedanklich auf Weltreise mit dem Gustav Adolf Werk und hoffen, dass da auch da die Kontakte in diesem Bereich wieder besser werden. Sie sind bei KR55 immer noch beim Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Und das Dreamteam Schmidt-Schneider erzählt von der Arbeit im Gustav-Adolf-Werk.
Nun sitzen uns hier zwei Herren gegenüber und meine Frage natürlich, gibt es auch Frauen bei Ihnen, die mitarbeiten möchten? In Halbsatz klang vorhin an.
Frauenarbeit ist ganz intensiv und ganz wichtig. Und man muss sagen, die Frauenarbeit ist bei uns im Augenblick auch immer noch stärker in Gemeinden verwurzelt, indem Frau Beutin, die Leiterin unserer Frauenarbeit, wenn es denn möglich ist, schon sehr viele Vorträge pro Jahr auch hält, dass sie in unserer Oldenburg hier rumreist und eben in Frauengruppen, Frauenkreisen und so weiter eben auch von der Arbeit des Gustav-Adolf-Werks erzählt. Die Frauenarbeit ist relativ schnell auch nach dem Gustav-Adolf-Werk entstanden, auch wieder in allen möglichen Kirchenprovinzen langsam nacheinander und hat natürlich vor allen Dingen erstmal damit angefangen, dass Frauen auch Dinge gemacht haben, die nötig waren. Das heißt also, dass zum Beispiel in Oldenburg auch die kleinen evangelischen Gemeinden in Südoldenburg mit unterstützt wurden. Und dann haben Frauengruppen die Antependien oder die also Tücher, die vor dem Altar, vor der Kanzel hängen, gestickt und dann dafür eben geschenkt und so. Aber sie haben sich dann eben auch ganz schnell, was ja bei uns auch so ist, für Sozialarbeit eingesetzt. Also Gemeinden, wo man hinkommt, Frauen tragen die Sozialarbeit, Kinder, Frauen, Gemeindearbeit und alles. Und dies wird natürlich unterstützt. Und diese Arbeit von Frauen dann auch zu unterstützen, das hat sich die Frauenarbeit auf ihre Fahnen geschrieben. Und deswegen einigen sie sich jedes Jahr auf ein Partnerland, wo sie ganz viele verschiedene Projekte, aber unter einer größeren Summe praktisch unterstützen. Das hieß früher Frauenliebesgabe, jetzt eben das Frauenprojekt, aber jedes Jahr ein Frauenprojekt, womit ein Land vorgestellt wird und wo die Frauen dann wirklich auch mit einer Ehrenamtlichen, auch mit sehr viel Einsatz vorher eine Reise hinmachen und sich das alles anschauen und sich von den Partnerkirchen dann eben auch beraten lassen und dann eben auch jedes Mal ein sehr schönes Informationsmaterial darüber produzieren, was wirklich über das Land dann auch sehr gut informiert und über das, was die kleinen evangelischen Kirchen dort tun.
Nun sind Sie bei dir auf Werbetour, wollen die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes bekannter machen und auch um Unterstützung werben. Deswegen mal gefragt, welche Erfahrungen machen Sie denn bei dieser Werbetour?
Ich habe jetzt mich eingesetzt, dass wir zunächst einmal unsere Kernzielgruppen ansprechen, das heißt, über den Gemeindebrief unsere Gemeindemitglieder anzusprechen. Und bei dieser Aktion konnte ich feststellen, dass ich bei keiner der Kirchengemeinden oder den Redaktionen auf irgendwelchen Gegenwind gestoßen bin, sondern überall sofort die Bereitschaft dazu war, dass man in den Gemeindebriefen einen Artikel über das Gustav-Adolf-Werk bringt und zukünftig in jedem dieser Gemeindebriefe ein Projekt vorstellt und dieses auch in Verbindung mit einem Spendenaufruf. Denn wie wir eben jetzt schon in unseren Vorgesprächen gehört haben, ist es ja wichtig, dass wir die Projekte auch finanzieren können und dazu brauchen wir die Spenden. Aber das hat ja nur dann einen Sinn, wenn die Leute darüber informiert werden, welche Projekte wir machen und wie dann ihre Spenden, die wir dorthin geschickt haben, sich ausgewirkt haben.
Haben Sie sich ein Ziel dabei gesetzt? Eine Linie, so und so viel möchten wir sammeln oder so und so viele Mitglieder möchten wir haben? Wann ist Ihre Werbetour sozusagen ein Erfolg?
Dieses Ziel habe ich mir jetzt im Moment noch nicht gesetzt, aber ich hoffe mal, dass ich in 2 Jahren vielleicht so weit bin, dass wir eine gewisse Selbstständigkeit haben. Das heißt, momentan werden wir ja sehr stark von der Oldenburgischen Landeskirche unterstützt. Aber das möchten wir natürlich, weil die Rahmenbedingungen auch in der Landeskirche schwieriger werden, egalisieren dadurch, dass wir selbstständiger werden und das durch gezielte Spendenaufrufe machen. Und da kann man sagen, dass auch aus den öffentlichen Institutionen oder Firmen durchaus die Bereitschaft da ist, uns zu unterstützen, wenn man von den Projekten auch mehr Kenntnis hat.
Welche Zukunft wünschen Sie sich dann für das Gustav-Adolf-Werk? Mehr Selbstständigkeit, Unabhängigkeit oder was gibt es da noch?
Naja, also Selbstständigkeit in dem Sinne, dass man zumindest, wenn man genügend Geldmittel zur Verfügung hat, auch in seinem Auftreten selbstständiger und selbstbewusster auftreten kann, weil ich glaube, diese Selbstständigkeit in dem Gustav-Adolf-Werk ist überzeugend für die Mitglieder, die bei uns mitmachen wollen, dass sie sagen können, wir haben genügend Mittel um meinen Einsatz, den ich bringe als Ehrenamt, auch irgendwie umzusetzen, meine Vorstellung. Und das geht eigentlich nur, wenn ich genügend finanzielle Mittel habe. Das heißt, finanzielle Mittel ermöglichen mir, neue Mitglieder zu generieren.
Haben Sie Wünsche an die Kirche?
An die Kirche?
Also wir wollen schon gerne, dass das Diaspora Werk unserer evangelischen Kirche bleiben und dass eben auch den Leuten bewusst bleibt. Es ist für uns alle wichtig, und ich denke mal, Deutschland, wir als evangelische Kirche sind auch auf dem Weg in eine gewisse Diaspora-Situation, und da kann man nur von der Diaspora lernen. Also es tut uns gut, wenn wir eben, auch wenn wir jetzt noch in gewisser Weise ein bisschen Mehrheit oder jedenfalls fast Mehrheit sind, dann zu wissen, also man kann eben auch ganz gut und sehr zuversichtlich und fröhlich evangelischen Glauben auch in einer kleinen Minderheitensituation leben. Und dazu tut es uns gut, wenn wir eben die Verbindung mit diesen kleinen evangelischen Kirchen halten und die in ihrer Arbeit unterstützen, dass die uns damit eben auch Rückmeldungen geben und dann uns eben auch stärken dafür, dass wir eben auch in der, wenn wir mal Minderheit sind, das eben auch weiter fröhlich machen können.
Kann der Name Gustav Adolf also in einer globalisierten Welt auch dafür mehr Verständigung und Unterstützung und Barmherzigkeit sorgen?
Ich denke schon, wenn man das Kriegerische nicht so sehr betont, sondern gesagt, das war vielleicht in einer bestimmten Situation mal notwendig, aber es ging eigentlich in der Hauptsache darum, Menschen zu stärken, dass sie ihren Glauben frei leben können. Und es gehört für mich schon dazu, es gibt natürlich immer, man kann ganz viele Dinge zeigen mit Gräuel im Krieg und was schrecklich ist, aber vom Bewusstsein hat Gustav Adolf II., als er Mainz erobert hatte, den katholischen Gottesdienst dort nicht verboten, aber er hat im evangelischen Gottesdienst erlaubt. Und ich denke, das ist eben wichtig. Wir wollen stützen, dass Minderheiten fröhlich und frei leben können und dass sie ihren Ansatz, ihre Perspektive, ihren Glauben, ihr Glaubensleben einbringen in ihr Land dann auch. Und das tut, glaube ich, allen gut.
Lieber Hans-Hermann Schmidt, lieber Dietrich Schneider, wir danken herzlich für Ihren Besuch bei uns in der Sendung und wir wünschen Ihnen einen wachsenden Bekanntheitsgrad, viele neue Unterstützer, Unterstützerinnen und natürlich weiter viel Freude bei Ihrem Einsatz. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank. Vielen Dank auch. Wir freuen uns, wenn sich jemand uns meldet.
Das wollen wir doch hoffen. Und wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Juli-Sendung ein. Schalten Sie ein, Freitag, den 9. Juli um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann wird Hans-Joachim Schmidt zu Gast sein, der auch unter Vorleser Schmidt, vielleicht mögen Sie vorher schon mal googeln, eine ganze Menge Hörbücher eingesprochen hat, eine wunderbare Stimme. Und als Neuestes hat er ein Buch vorgelegt, in dem es um biblische Sprichwörter geht. Darüber wollen wir mit ihm reden und über seine Arbeit als Pädagoge. Also stellen wir die Fragen, die Sie sich stellen. Machen Sie sich Notizen, schreiben Sie uns alles weitere auf unserer Website www.kirchenradio-oldenburg.de. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schieploch. Bis dahin,
bleiben Sie behütet und tschüss.